After Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
Seien wir ehrlich, der Tag der Arbeit hatte in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so eine Bedeutung. Aber jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, blickt man irgendwie noch mal ganz anders auf das Thema Arbeit. Da gibt es die einen, die gerade gar nicht arbeiten können wegen der Einschränkungen. Dann gibt es die anderen, die gerade besonders viel arbeiten und zwar unter sehr erschwerten Bedingungen. Und die dritte Gruppe weiß gar nicht, ob sie in Zukunft überhaupt noch Arbeit hat. Was macht die Corona-Krise mit dem Arbeitsmarkt? Welche Auswirkungen hat das auch auf uns als Gesellschaft? Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und mein Gast heute dafür ist Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz und Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. Er hat aber auch mal ein Arbeitsamt geleitet und gelernt hat er eigentlich den Beruf des Krankenpflegers. Schönen guten Tag, Herr Sell.
Guten Tag.
Herr Sell, Sie haben ja vor vielen Jahren den Beruf des Krankenpflegers erlernt. Denken Sie jetzt in diesen Tagen immer mal wieder verstärkt daran?
Auf alle Fälle, unbedingt. Und jetzt nicht nur aufgrund der besonderen Herausforderungen, die diejenigen, die im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in den ambulanten Pflegediensten unterwegs sind, jetzt ausgesetzt sind in dieser Situation, sondern weil die Probleme, die gerade in diesem so wichtigen Berufsfeld, was jetzt uns auch so aufs Auge gedrückt wird, aktuell, diese Strukturprobleme, die habe ich schon Anfang der 80er Jahre in der Ausbildung kennengelernt. Das System Krankenhaus, das hierarchische System der Gesundheitsberufe.
Würden Sie nicht denken, dass jetzt gerade die Krise, in der das ja so auffällig wird, etwas ist, was eigentlich das eher verstärkt, den Druck auf die Politik doch jetzt tätig zu werden?
Meine Antwort muss leider zwiegespalten ausfallen. Also ich würde sagen, es ist eine Chance, weil auf einmal nicht nur übrigens die Pflegekräfte, die Ärzte, aber vor allem eben die Pflegekräfte, die unter einem besonderen Druck schon standen vor der Corona-Krise, dass auch andere sogenannte systemrelevante Berufe, über die man jetzt redet, die in der Vergangenheit haben wir die, ich nenne die immer die Unsichtbaren für die Mehrheit der Bevölkerung, also die Kassiererinnen und Regaleinräumer in unseren Supermärkten oder ganz wichtig die Lkw-Fahrer, die hier unterwegs sind auf den Straßen unter teilweise unmöglichen Arbeitsbedingungen. Und es wäre eine Chance, dass man jetzt auf einmal begreift, wow, das sind total wichtige Berufe. Aber auf der anderen Seite sehe ich bereits wieder, dass sozusagen die Diskussion jetzt wieder dahin geht, die alte Normalität wiederherstellen zu wollen. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir am Ende der Krise wieder in die alten Strukturen zurückfallen.
Sie sprachen jetzt gerade von den unsichtbar systemrelevanten, aber letztendlich ist doch die Krise der Moment, wo diese unsichtbar systemrelevanten, also Lkw-Fahrer sprachen Sie oder Erntehelfer oder Lageristen oder all diese ganzen Berufe, jetzt plötzlich sichtbar werden. Das heißt, es ist doch eigentlich die Chance für diese Berufe, jetzt auch auf ihre Situation aufmerksam zu machen.
Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Chance auch ergriffen wird, zum Beispiel von den Pflegekräften, zum Beispiel von den vielen, vielen Tausenden Frauen, die im Einzelhandel arbeiten. Aber, und jetzt kommt leider das Aber, wenn ich die Realität beobachte, glaube ich, dass wir einen fatalen Doppeleffekt sehen werden. Wenn, was wir uns alle wünschen, die Krise möglichst bald wieder abebbt und wir wieder Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren. Und wenn das schon im Sommer passiert, was ja wunderschön wäre, dann ist die Zeit sozusagen, wo dieses Zeitfenster, wo die Unsichtbaren auch in das Bewusstsein der breiten Bevölkerungsmehrheit gedrungen sind, relativ kurz. Und sie müssten dann in der Lage sein, dieses Bewusstsein auch strategisch umzusetzen im Sinne einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Da haben wir aber die Situation, der Organisationsgrad der Pflegekräfte in den Heimen liegt unter 10% bei den Gewerkschaften. Also weniger als 10% sind bei einer Gewerkschaft organisiert. Und im Einzelhandel bei den vielen Verkäuferinnen ist es so, nur noch jede dritte Verkäuferin arbeitet arbeitet in einem Betrieb, der tarifgebunden ist, und von den Verkäuferinnen selber sind ebenfalls weniger als 10% in der Gewerkschaft. Und schlussendlich kommt noch hinzu, dass man in all diesen systemrelevanten Berufen, mit Ausnahme vielleicht der Lkw-Fahrer, ein typischer Männerberuf, haben wir überwiegend Frauen, die dort unterwegs sind. Und ich erlebe in meinen Gesprächen mit den Pflegekräften, mit den Verkäuferinnen seit vielen Jahren immer wieder so eine Haltung. Ich beschreibe die jetzt bitte erstmal nur, will das gar nicht bewerten. Aber die warten immer auf so einen weißen Ritter aus der Politik, der da kommt auf dem Pferd und der ihnen ihre Bedingungen verbessert. Der also dafür sorgt, dass die Pflegekräfte endlich besser bezahlt werden, die Verkäuferinnen und so weiter. Aber diesen weißen Ritter aus der Politik, den gibt es nicht, sondern die Betroffenen müssen selber durchaus in harten Auseinandersetzungen dann ihre Verbesserungen sich selber erkämpfen.
Jetzt sind Sie ja Professor für Volkswirtschaftslehre und Arbeitsmarktrechtler, was muss denn eigentlich passieren? Also welche Komponenten müssen denn zusammenkommen, dass sich tatsächlich Bedingungen für bestimmte Berufsgruppen verändern? Also ist so eine Krise, ist ja ein Moment, aber das reicht anscheinend noch nicht.
Vor ein paar Wochen, also vor der Corona-Krise, haben wir die Diskussion geführt, die jetzt nach hoffentlich dem baldigen Ende der Corona-Krise hier wieder aufgenommen werden müssen, nämlich handfeste Strukturdiskussionen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn es uns nicht gelingt, in einer Branche wie dem Einzelhandel, wo Hunderttausende Frauen arbeiten und wo wir wirklich mittlerweile die Situation haben, dass nach einer gewaltigen Tarifflucht der Arbeitgeber, die also aus den Tarifverträgen ausgestiegen sind, nur noch ein kleiner Teil überhaupt tarifgebunden ist. Und gleichzeitig haben die einen enormen Lohndruck ausgeübt auf die Beschäftigten. Da muss man über allgemeinverbindliche Tarifverträge nicht nur nachdenken, sondern man muss sie unbedingt einführen, um in diesem Bereich, der ja auch eher zum Niedriglohnsektor in unserem Land gehört, Ordnung wieder reinzukriegen. Sonst wird der Wildwuchs, den wir gesehen haben, so weitergehen.
Kommen wir noch mal auf die Corona-Krise. Ist ja interessant, Tag der Arbeit in Zeiten der Corona-Krise. Wir können eigentlich nicht demonstrieren gehen. Manche Menschen arbeiten im Homeoffice. Die sind im Prinzip gesegnet, weil sie überhaupt arbeiten können. Wer sind denn für Sie die Gewinner oder Verlierer in dieser Krise im Arbeitsmarkt?
Naja, also wenn man mit solchen Kategorien wie Gewinner und Verlierer operiert, letztendlich bei der Antwort auf Ihre Frage spiegelt sich die schon vor der Corona-Krise vorhandene Ungleichheit, die wir in unserer Gesellschaft haben, also wirklich wie unterm Brennglas wieder. Also ich sag mal selber an meinem Beispiel, ich bin Hochschullehrer und damit bin ich Beamter. Und ich kann Ihnen sagen sozusagen, die Beamten wären jetzt ein Beispiel, und das meine ich auch durchaus positiv, die sind super gut abgesichert. Ja, wir kriegen weiterhin unser Gehalt, selbst wenn wir weniger arbeiten würden. So, dann gibt es darunter Millionen Arbeitnehmer. Wir gehen ja derzeit davon aus, dass jeder dritte Betrieb hat bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet, dass etwa 3 bis 4 Millionen Kurzarbeiter zurzeit unterwegs sind. Und die müssen ja teilweise auf erheblichen Anteil ihres Lohnes verzichten. Also die Kurzarbeiter sind schon mal schlechter gestellt. Und bei den Kurzarbeitern gibt es dann auch noch mal so eine Klassengesellschaft. Wenn Sie das Glück haben, in einem Automobilunternehmen tätig zu sein oder einem Maschinenbauunternehmen und wo es einen Tarifvertrag gibt mit der starken IG Metall, dann bekommen diese Leute, die auch relativ gute Löhne, Gott sei Dank, haben, die werden oft auf 90% aufgestockt ihres Nettoentgelts. Aber darunter, gibt es dann eine weitere Schicht oder eine weitere Klasse. Das sind zum Beispiel die vielen Minijobberinnen und Minijobber gewesen, die jetzt alle schon gleich am Anfang der Corona-Krise schlichtweg gekündigt wurden. Diese alten Ungleichheitsstrukturen, die wir auf dem Arbeitsmarkt schon vor Corona haben, die werden jetzt sozusagen nochmal richtig brutal scharf gestellt, weil wir ja über massive Einkommensverluste und so weiter reden. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, auch mit Blick auf den Tag der Arbeit, einmal diese bisher unsichtbaren, jetzt kurz sichtbar gewordenen Menschen dauerhaft ins Scheinwerferlicht zu stellen.
Jetzt hatten Sie ja gerade schon das Thema Kurzarbeit erwähnt. Es haben mehr als 650.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Sowas hat es doch in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben in dieser Dimension, oder?
Absolut, absolut. Also wenn sich die Zahlen bis zur Gründung der Bundesrepublik anschauen, seitdem es Kurzarbeitergeld gibt, nein, sowas hat es noch nie gegeben. Selbst in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren wir ganz, ganz weit weg. Wir hatten damals in der Spitze 1,4 Millionen Kurzarbeiter, aber die Zahl der Betriebe lag bei unter 100.000. Das waren 50.000, 60.000 Betriebe, die damals, und das waren vor allem die großen Industrieunternehmen. Das ist auch der Unterschied zur Krise 2009. Jetzt ist ja die gesamte Binnenwirtschaft betroffen.
Wie lang kann denn ein Land mit einer eigentlich ja starken Wirtschaft wie Deutschland das aushalten?
Also diesen Shutdown, den kann man sicherlich 1, 2, 3 Monate durchhalten, aber dann auch nicht länger. Aber man muss sich im Klaren sein darüber, dieser Shutdown wird definitiv schwerste Schäden hervorrufen in der Wirtschaft. Und eben diese Schäden sind nicht gleich verteilt. Was mir große Sorgen macht bei dieser Krise, anders als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, da konnten wir mit Kurzarbeit ein paar Monate locker überbrücken und dann ging die Produktion wieder hoch und dann haben die Leute die Unternehmen wieder nach oben gefahren und wir waren schon 2010 raus aus der Malaise. Aber das wird heute nicht so einfach, weil denken Sie mal an die 280.000 Gastronomiebetriebe, von denen sicherlich viele auch über die Wupper gehen werden.
Ich habe mal eine alte Prognose gefunden aus 2008. Da hieß es auch, da waren also die Prognosen für die Wirtschaft auch katastrophal. Und es hieß, das wird also schlimme Folgen haben. Und letztendlich, wie Sie ja gerade sagten, sind wir da relativ gut rausgekommen. Wieso ist es dieses Mal so anders?
2009. Wir werden uns alle daran erinnern, konnte man während der Krise, konnten sie essen gehen, sie konnten in Urlaub fahren, zum Friseur gehen, sie konnten alle Dinge des alltäglichen Lebens machen. Betroffen in 2009 von der Krise waren vor allem die Industriearbeitnehmer, also im Metall, Automobilbau, Metallindustrie, Maschinenbau, Chemie und so weiter. Die wurden dann in Kurzarbeit geschickt und dann passierte Folgendes. Der große Retter für Deutschland und auch warum es dann viel positiver kam als das, was Sie gerade als schlimme Prognosen bezeichnet haben, war interessanterweise der Urheber der jetzigen Krise, also die Herkunft der jetzigen Krise, nämlich die Chinesen. Die Chinesen haben damals ein riesen Konjunkturprogramm aufgelegt und davon haben die deutschen exportorientierten Unternehmen profitiert und konnten sofort noch in der zweiten Hälfte 2009 die Produktion nach oben fahren und dann waren wir eigentlich schon überm Berg. Aber jetzt haben wir ja eine ganz andere Situation. Das Problem ist, die gesamte Binnenwirtschaft wurde flach gelegt. Die ganzen Dienstleistungen, und eben nicht nur Restaurants und Kneipen, die ganzen Läden und die jetzt so, und das ist viel mühsamer, das wieder nach oben zu fahren. Seien wir mal optimistisch, schon im Sommer würde die Gastronomie wieder normal laufen, was ja noch nicht sicher ist. Die Leute werden dann im Sommer und im Herbst nicht dreimal in der Woche essen gehen, um den Wirten was Gutes zu tun. Und selbst die essen gehen, werden vielleicht eher zurückhaltend sein. Und viele werden auch unter fehlender Kaufkraft leiden. Und dann wir spekulieren ja jetzt über die Zukunft, dann kann etwas ganz Fatales passieren. Spätestens im Herbst werden wir eine Diskussion bekommen, wer bezahlt jetzt die Rechnung? Die Abermilliarden, die an Schulden jetzt neu aufgenommen worden sind, das geht jetzt schon langsam los.
Sehen Sie denn dennoch auch Chancen in dieser Krise? Weil sicher gibt es natürlich jetzt viele Dinge, die wir verlieren werden, aber manchmal entstehen ja auch neue. Also wenn man jetzt anguckt, Streamingdienste, Videoportale, all solche neuen Dienstleistungen entstehen ja auch gerade.
Also unbedingt, jede Medaille hat immer zwei Seiten und das ist eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Und ich will das an einem konkreten Beispiel aus der Arbeitswelt deutlich machen. Wenn ich mir anschaue, welche Erfahrungen jetzt ganz viele Menschen gemacht haben, zwangsweise mit Videokonferenzen und so weiter, dann gehöre ich nicht zu denen, die sagen, oh, alle wollen jetzt in Zukunft Homeoffice machen. Das glaube ich nämlich nicht, ne? Aber viele werden erkannt haben, wow, ich kann auf viele sinnlose Reisereien und Besprechungen, die mich viel Lebenszeit kosten, durchaus in dem einen oder anderen Punkt verzichten, wenn ich das über eine Videokonferenz mache. Da bin ich sogar viel effektiver und schneller und nüchterner.
Herr Professor Sell, jetzt ausgehend heute oder Tag der Arbeit, wie blicken Sie jetzt auf die nächsten Wochen? Pessimistisch, optimistisch?
Ja. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder zurückkehren können in ein halbwegs normales Leben. Es wird nicht das alte Leben sein. Es wird spannende Veränderungen geben in unserer Art und Weise, miteinander umzugehen. Diese Distanzregelung, Abstandsregelung, das wird auch unser unbewusstes Verhalten verändern. Da bin ich schon sicher. Aber ich hoffe, dass wir wirtschaftlich jetzt es schaffen, spätestens im Sommer wieder in Richtung Normalität zu kommen, denn die Schäden werden von Tag zu Tag größer. Und dann hoffe ich, dass all die, die jetzt noch beklatscht werden, stark genug sind und genügend auch Unterstützung bekommen von Menschen, denen es besser geht, die auf der Sonnenseite des Lebens sind, um ihre Arbeitssituation, die uns vielleicht jetzt ein bisschen bewusster geworden ist in diesen Wochen, um die dauerhaft zu verbessern. Aber eine Garantie kann ich Ihnen dafür nicht aussprechen.
Das hatte ich auch nicht erwartet, aber das ist doch schon mal ein guter Appell. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Sell.
Danke Ihnen.
Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/AfterCoronaClub. Diesen Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek und das Video dazu in der ARD-Mediathek. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis dahin.